Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende.
Mir war nie klar, warum eine Hälfte der Bevölkerung der anderen hinterher putzen muss, aber das ist anscheinend immer so.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Viele Anlage- und Finanztipps richten sich eigentlich an jüngere Frauen, also für Frauen, die in der Altersgruppe 20, 30, vielleicht auch in ihren 40ern sind. Uns erreichen aber auch oft Anfragen für Frauen, die etwas älter sind, um die 50 oder bereits um die 70 zum Beispiel. In diesem Alter, da muss man natürlich schon so mit einigen Gegebenheiten leben. Da kommt eine Scheidung vor, da kommt aber auch mal der Tod eines Partners vor. Es gibt aber auch Frauen, die in dieser Altersgruppe sehr vermögend sind und die um die 50 herum erstmals ihr Geld investieren wollen. Also es ist a mixed bag, wie die Amerikaner sagen. Und über diese diversen Fragestellungen wollen wir heute mal sprechen. Dazu freue ich mich total, dass meine Gästin heute die Expertin Renate Fritz ist. Renate ist Financial Planner oder Financial Plannerin. Sie ist seit über 10 Jahren Geschäftsführerin und Mitinhaberin der Finanzberatung von Frauengeld. Und dort arbeitet sie sehr eng mit Helma Sick zusammen. Helma, glaube ich, braucht kaum noch eine Introduction in unserer Community. Sie ist eine Ikone der Frauen- und Geldbewegung. Und viele kennen Helma natürlich von ihrem Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge, ein inzwischen geflügelter Satz. So, liebe Renate, herzlich willkommen bei uns und schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Renate, du bist ja jeden Tag eng an den finanziellen Bedürfnissen von den Frauen dran, das ist ja dein Berufsalltag. Zunächst mal, sag uns doch mal so, was sind die häufigsten Fälle, die dir in deiner Beratungspraxis begegnen, für Frauen so um die 50?
Also es ist tatsächlich so, dass Frauen um die 50 plus fast unsere Hauptzielgruppe sind oder unsere Hauptgruppe an Kundinnen sind. Und einer der Gründe dafür ist wahrscheinlich auch, dass der Nachgang von ein Mann ist keine Altersvorsorge da besonders deutlich wird, wenn man nicht quasi seinen Lebensentwurf zu Ende gedacht hat am Anfang. Dann braucht es einfach irgendwann Beratung. Die häufigsten Fälle würde ich jetzt mal einfach mal, also wir haben natürlich querbeet, ne? Wir haben, was du vorhin alles aufgezählt hast, das ist tatsächlich auch unser Berufsalltag, aber wenn ich es jetzt mal eingrenzen müsste, würde ich sagen, die meisten davon sind berufstätige Frauen, verheiratet oder nicht, die in der Regel über ihre Altersvorsorge schauen lassen wollen, was ist schon da, passt es alles, fehlt noch was und wenn ja, wie viel? Und meistens ist auch in irgendeiner Form ein Geldbetrag da oder eine monatliche Sparleistung, die untergebracht werden soll, um eben eine passende Geldanlage zu suchen. Die Summen dafür kommen in der Altersgruppe meistens oder sehr oft schon aus Erbschaften, muss man sagen, oder halt aus dem eigenen Einkommen. Ne? Mhm. Und mal vielleicht, wenn man es noch so eine Gruppierung treffen könnte, dass man sagt, die Verheirateten mit Kindern haben regelmäßig weniger Rentenansprüche zu erwarten, als es zum Beispiel Single-Frauen ohne Kinder. Ja. Die haben die Altersvorsorge meistens schon größtenteils eingetütet, ja, und müssen einfach alles nur durchlaufen lassen, wie es jetzt schon besteht, dann reicht es auch. Hm. Ja. Also das ist natürlich dann ja, eine Unterscheidung, die man ja, treffen muss.
Ja. Es gibt viele Wege, wie du dir ein für dich passendes Wertpapierdepot zusammenstellen kannst. Du kannst das zum Beispiel auch mit einem Robo-Advisor machen. Das ist ein digitaler Vermögensverwalter. Unser Partner Visual West hat eben einen solchen Robo-Advisor im Angebot und es gibt zum Start einen Gutschein für dich. Wie geht denn überhaupt so ein Robo-Advisor? Nun, du beantwortest online ein paar Fragen und dann ermittelt er für dich die passende Anlagestrategie. Der Visual West Robo Advisor besteht aus ETFs und auch nachhaltigen Investmentfonds. Das heißt, du kannst auch eine nachhaltige Anlagestrategie dort verwirklichen. Übrigens ist Visual West eine 100%ige Tochter der Union Investment. Wenn du also Spaß hast, deine Vermögensverwaltung digital zu gestalten, schau doch einfach mal bei visualwest/hermoney vorbei. Dort bekommst du zum Start einen Gutschein für 50 Euro für einen Shop deiner Wahl. Das soll dir den Einstieg vielleicht etwas erleichtern. Natürlich gibt es bei der Geldanlage Risiken. Diese Informationen findest du ebenfalls auf der Webseite visualwest.de/hermoney. Und im Übrigen hat Visual West auch einen eigenen Podcast im Angebot, der nennt sich Finanzcocktail. Dort nimmt Lisa euch mit auf die Wege in deren Finanzwelt. Hör doch einfach mal rein. Aber das Thema Rente ist ja schon mal ein Reizthema Nummer eins. Ne? Ich könnte mir vorstellen, also das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, macht ihr dann auch quasi eine Bestandsaufnahme. Ne? Was gibt es da so, wie muss ich mir das vorstellen in der Praxis, wenn die zu dir kommen? Was macht ihr da so Step by Step?
Also im Grunde, wenn sie eine neue Kundin ist, fragen wir halt, was ist schon alles da? Sie kriegt einen Fragebogen zur Einladung zum Termin. Und der Fragebogen liegt uns Beraterinnen dann regelmäßig vor, sodass wir halt schauen können, gibt es schon Ansprüche aus gesetzlicher, bezüglicher, staatlich geförderter oder privater Altersvorsorge. Ne? Das muss man dann justieren und bewerten. Mhm. Oft sind es ja Uraltverträge, die teilweise die Eltern noch abgeschlossen haben. Also so ein paar 4%er Schätzchen bergen sich da auch noch drunter. Deswegen muss man immer vorsichtig sein, was man davon vielleicht über ein Jahr ankippt, sondern ne, also genauer drauf schauen, was lohnt sich zu behalten, wo muss man vielleicht reagieren oder justieren, wenn es ältere fondgebundene Sachen sind, schaut man vielleicht auf die Fondpalette, die dahinter steht, ob es mittlerweile was Neueres gibt, denn das ist eine Krux bei älteren Fondpolicen, dass man das einmal gemacht hat in den 90ern oder in den Nullerjahren und nie wieder drauf geschaut hat, sowas zum Beispiel kann man dann nachjustieren. Ne? Also man verschafft sich quasi ein Überblick von dem, was jetzt da ist an Rentenansprüchen, wenn alles so weiter gezahlt wird, wie jetzt vorgesehen, stellt eine Bewertung fest und dann wird geschaut, langt es schon oder eben nicht? Oder wie ist die aktuelle Situation? Kann man was dazu nehmen? Muss man noch gradierend was dazulegen? Und dann gibt es entsprechende Vorschläge, entsprechende Angebote.
Ja, zwei Sachen, die mir da auffallen dazu. Zum einen bestehende Verträge anzuschauen. Das habe ich jetzt übrigens für mich persönlich auch gemacht, weil ich auch in meinem etwas längeren Leben natürlich auch einiges angesammelt habe. Und da guckst du dir so manche betriebliche Altersvorsorgensachen an und das lohnt sich teilweise gar nicht mehr. Oder einfach die Gegebenheiten haben sich geändert. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, was dir da auffällt. Und das Zweite ist, du sagtest eben fondgebundene Lebensversicherung oder Fondpolicen. Das ist ja vielleicht vielen nicht so ein Begriff. Vielleicht können wir das auch nochmal aufkaufen. Ah, was ist es und was passt ihr da an? Vielleicht fangen wir mal mit den bestehenden Verträgen, was dir so hauptsächlich anfängt.
Also betriebliche Altersvorsorge, da gibt es halt die unterschiedlichsten Verträge. Da muss man halt auch aufpassen. Ist es ein Kollektivvertrag, den ein Arbeitgeber angeboten hat, der ja per se günstiger daherkommt, jetzt von den Kosten her. Man ist aber dann meistens eingeschränkt auf ein Produkt, also friss oder stirb. Ne? Entweder man macht es oder man macht es eben nicht, aber Auswahl gibt es keine. Oder man hat eben eine private Auswahl getroffen und ist damit zum Arbeitgeber gegangen und der hat es durchgewunken. Ne? Genau. Dann hat man halt diesen Vorteil, dass man sagt, ich bespare das Modell, das mir gefällt, habe aber halt dann nicht die Kollektivvertragsvergünstigungen. Es ist in der Regel so, dass sich im letzten Drittel einer Versicherung zum Beispiel keine Dynamiken mehr lohnen. Ja, das gilt jetzt für alle Versicherungsverträge in der Regel. Ja, dass man einfach das, was man zusätzlich einspart, hat man hinten nicht einmal als Rente wieder raus. Also da sollte man tatsächlich mal agieren und rechnen. Lohnt sich noch die Dynamik? Lohnen sich noch Zuzahlungen, die ja oft auch noch möglich sind? So auf sowas schauen wir halt. Ne? Okay. Und am Modell selber kann man ja kaum was ändern bezüglich Altersvorsorge. Das ist ja sehr eng gefasst. Und die Steuerfreiheit und die Sozialversicherungsfreiheitsgrenzen haben sich geändert, haben sich angehoben. Aber wir haben halt immer noch den Nachteil bei der betrieblichen Altersvorsorge, dass man, wenn man gesetzlich krankenversichert ist, hinten aus auf die Rente ja auch Pflege- und Krankenversicherungsbeiträge zahlen muss. Mhm. Das ist immer noch noch eine Ecke, die weggebissen wird. Ja? Also man hat ja bei allem, was staatlich gefördert ist, 100% zu versteuern hinten aus in der Rentenphase. Und dann kommt halt dieser Abschlag noch dazu. Und für viele lohnt sich dann halt nicht, in der Erwerbsphase die betriebliche Altersvorsorge jetzt bis auf die Grenze hochzufahren. Mhm. Ja, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Da muss man drauf schauen. Da ist dann die private immer noch, vorzuziehen, um eine Lücke zu füllen, weil man da halt zwar in der Ansparphase keine Vergünstigungen bekommt, aber in der Rentenphase ist es so, dass die Rente nur sehr, sehr gering versteuert werden muss. Mhm. Und da kann man eine Lücke halt sehr gezielt auffüllen, auch mit einem Einmalbetrag zum Beispiel.
Ja, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Mit dem habe ich mich auch noch mal, wie gesagt, für mich persönlich auch auseinandergesetzt. Und wenn du auch alte Verträge hast, wie gesagt, das gab es ja auch an irgendwelche Renditeannahmen, die dann heute nicht mehr zutreffen. Was mich auch überrascht hat, war mir nicht so ganz klar. Ich bin einfach davon ausgegangen, wenn du so Hinterbliebenen-Schutz hast oder so irgendwas, dass dann einfach Kinder dann versorgt werden. Aber dann stand drin, das sind nur Kinder, die unterhaltspflichtig.
Unter 25 sind, ganz genau.
Ja. Und, oder beziehungsweise die noch Kindergeld erhalten und so. Ja. Und da dachte ich mir, oh, okay, war mir gar nicht so klar. Weißt du, du liest da oftmals über irgendwas hinweg. Und deshalb habe ich dann mal für mich genauer hingeguckt und könnte mir vorstellen, dass das wichtig ist, mit jemandem wie die du echt eine Expertin bist, sich diese Verträge da mal anzugucken. Ne?
Ganz genau. Also oft, wir kriegen das ja oft noch mit oder auf dem Tisch, dass der Mann für die Frau, weil sie ja die Kinderbetreuung übernommen hat, netterweise einen Vertrag abgeschlossen hat. Ja. Dann kam es irgendwann zur Scheidung und die nächste Frau ist am Start. Ja, und dann meint sie, ja, er hat ja was für mich gemacht. Dabei steht noch die erste Frau als Begünstigte im Vertrag. Also ganz schwierig, da wirklich nachgucken, sonst gibt es da ein böses Erwachen und eine falsche Erwartungshaltung.
Ja, aber da kann man ja mit euch sprechen. Aber vielleicht nochmal abschließend dann dazu zu den Fondsgebundenen. Es gibt ja auch viele, die fondsgebundene Lebensversicherung sind, das ja oft abgeschlossen haben. Das heißt, der Kapitalstock wird angespart in den Fonds. Dann werden ja meistens institutionelle Tranchen gekauft, die dann günstiger sind als die Retail-Branchen.
Das ist jetzt so tatsächlich. Ja. Aber früher war das ja noch nicht so. Ne? Wir kriegen immer noch Verträge auf den Tisch, die schon 15 Jahre laufen, aber immer noch nicht das, was sie eingezahlt haben, quasi erwirtschaftet haben, obwohl die Fonds an sich ganz gut sind. Das waren halt damals nur Publikumstranchen, die eingesetzt wurden und die Kosten waren damals einfach noch wirklich hoch bei einigen Versicherern. Und das ist nicht so schön, wenn man dann gesagt kriegt, sie müssen das Ding noch mindestens 10 Jahre laufen lassen, um auf Stand zu sein. Und dann kommen sie erst in die Gewinnzone. Also da muss man sich dann wirklich überlegen, ob man nicht vielleicht die Reißleine zieht und
das stilllegen
lässt. Guthaben umswitcht in einen moderneren Vertrag.
Ja.
Denn wie du sagst, in den jetzt herrschenden Bedingungen sind meistens institutionelle Tranchen drin oder auch eine ganze Bandbreite an ETFs oder ETF-nahen Fonds, also sprich Faktor-ETFs, ja, Vanguard Dimension, sowas kann man einsetzen mit sehr, sehr geringen laufenden Kosten und auch die Gesamtkosten des Versicherungsmantels sind nicht mehr in dieser Höhe, wie es damals so war, in den Nullerjahren oder in den 90ern.
Richtig.
Ja, das muss man wirklich sagen.
Ja.
Das ist einfach ein Riesenvorteil für die Sparerin.
Ja, also gerade in dem Versicherungsbereich, das ist immer wieder, ich finde auch sehr komplex und da gibt es so einen riesen Tarifdschungel. Das ist, glaube ich, immer gut, wenn man da jemanden wie dich hat, die da so den Bird's-Eye-View, sage ich mal, hat, so über verschiedene Anbieter hinweg und auch den Luxus hat, nicht an einem zu hängen. Und du kannst ja aussuchen, welche das Beste bietet. Also das haben wir, glaube ich, jetzt schon mal geklärt. Danke, Renate. Und jetzt gehen wir mal zum anderen Themenblock über. Es gibt ja, du hast es auch schon anklingen lassen, häufig den Fall, dass jemand sich trennt oder sich scheiden lässt. Und wir wissen ja, in den deutschen Großstädten werden die Hälfte der Ehen geschieden. Was sind jetzt finanziell gesehen die häufigsten Probleme, die sich durch eine Scheidung für die meisten Frauen, die über 50 sind, ergeben aus deiner Sicht?
Also ein großes Problem ist ja immer noch, dass viele Frauen nach der Eheschließung einfach die Erwerbstätigkeit runterfahren, mit oder ohne Kinder. Mit Kinder sehr häufig, ist klar, aber ohne Kinder weiß ich gar nicht so recht, warum. Ja. Mir war nie klar, warum eine Hälfte der Bevölkerung der anderen hinterher putzen muss, aber das ist anscheinend immer noch so. Also das ist dann wirklich oft der Auslöser, warum man dann, wenn es zur Scheidung kommt, so geschockt ist, wie wenig auf der Seite der Frau überhaupt angesammelt ist und dass das dann auch noch geteilt werden muss. Also das müssen viele erstmal verdauen und da merkt man dann, sie wissen überhaupt nicht, was da Sache ist. Ja? Also wie das passiert, was man hätte tun können, Weil zu hohe Erwartungen an den Versorgungsausgleich sind wirklich das Hauptthema hier. Weil ich meine, die Männerrenten innerhalb einer Ehe, es wird ja nur das geteilt, was innerhalb der Ehe zugewachsen ist. Ne? Und ich meine, das ist überschaubar, wirklich. Mhm. Also wenn man jetzt nicht einen Fußballer geheiratet hat und ohne Ehevertrag, weiß ich nicht, hier einen guten Schnitt macht, ist das meistens prekär, was da rauskommt. Ja? Also die zu hohen Erwartungen, die müssen leider verdaut werden. Dann gibt es aber doch öfter mal tatsächlich Summen aus einer Scheidung. Entweder wird ein Unterhalt nicht laufend gezahlt, sondern en bloc, also in einer Summe. Was wir immer besser finden, weil wer weiß, was mit dem Mann passiert und ob er das dann 20 Jahre lang oder wie lang auch verhandelt wurde, zahlen kann. Ne? Mhm. Oder eben aus einem Immobilienverkauf, weil ja in der Regel der eine Part den anderen Part nicht auszahlen kann. Also muss das Haus verkauft werden oder die Wohnung verkauft werden. Abzüglich der Schulden bleibt dann oft ein Betrag übrig, den man dann anlegen muss für die Kunden in ihrem Sinne, im besten Sinne, damit es halt hinterher reicht. In der Regel wird dann geschaut, füllt man erstens die Rentenlücke auf oder macht man es in einem Versicherungsprodukt oder macht man es an den Börsen in Fonds. Ja. Mhm. Das ist dann wirklich einzelfallabhängig. Oft geht auch beides, ja, dass man zumindest die Rentenlücke ein bisschen auffüllt, ja, sodass es dann schon mal reicht. aber das ist jetzt wirklich Einzelfallregelung. Okay. Da kann man jetzt pauschal eigentlich nichts Großartiges sagen. Aber es ist halt wirklich, was die Helmer Sieg halt auch immer schon predigt seit vielen Jahren, dass man sich vorher Gedanken machen sollte über sowas. Wie schaut es denn aus, wenn? Und seinen eigenen Lebensentwurf zu Ende denken, auch dahingehend, ob man nach der Scheidung in einem finanziellen Desaster steckt oder ob man einfach mit einem Ehevertrag bis im Vorfeld regeln will oder einfach nicht aufhört zu arbeiten oder nur gering aussetzt. Ne? Ja. Das ist einfach.
Ja, aber ich glaube, wir stehen ja für diesen Lebensentwurf. Aber das ist ja nicht die Realität vieler Leute, vieler Paare. Ja. Und das müssen sie auch für sich selbst entscheiden, wie sie es machen. Nur eben müssen Frauen wissen, was das für sie finanziell bedeutet. Ich fand deinen Hinweis jetzt auch sinnvoll zu sagen, man guckt dann, wie löst man das? Schlägt man das Geld an? Es gibt ja auch Versicherungslösungen. Ich habe mir das auch schon mal angeschaut. Und ich finde das eigentlich auch ganz interessant, weil dann geht es nicht nur aus meiner Sicht immer um Rendite, sondern es geht halt um den Sicherheitsaspekt. Da weißt du, hast du Summe X und wenn es jetzt 500 Euro sind im Monat, das ist für viele Frauen natürlich viel Geld. Damit kannst du schon viel bestreiten. Und ich glaube, da kann man nicht nur sagen, ich packe jetzt das ganze Geld in den Aktienmarkt. Also das halte ich auch für, für falsch.
Das finde ich auch, sollte sich immer die Waage halten und einfach zur Kundin passen. Ne? Also ich meine, in den wenigsten Fällen, wenn die vorher damit überhaupt nichts am Hut hatte, ist die glücklich, wenn plötzlich alles in Fuß angelegt ist. Ne? Im Gegenteil, da kriegt sie schlaflose Nächte und damit ist niemandem geholfen. Ja. Ne? Also man muss nicht immer nur, wie du sagst, auf Rendite schauen, sondern auch, was kann die Kundin aushalten für Schwankungen und wo kann man jetzt einfach auch verantwortungsbewusst schon für eine lebenslange Einkommenssituation sorgen. Ja. Ne? Ja, vor der Frage stehen wir dann.
Ja, wir besprechen das gleich nochmal genau mit der Einmalanlage. Vielleicht nochmal ganz kurz bei Ehe oder bei einer langjährigen Partnerschaft wird ja heute oft, sagen wir ja auch, macht euch Gedanken über einen Ehevertrag oder über einen Partnerschaftsvertrag, wenn eine Ehe aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht viable ist. Was erlebt ihr da so? Ist dem so aus deiner Praxis oder kommen Frauen zu euch mit Verträgen, alles ist prima oder wie ist da die Realität?
Also Eheverträge prüfen wir jetzt nicht, ja, das sind wir einfach nicht qualifiziert.
Gut, das ist kein Anwalt.
In die Fälle einer Familienanwältin. Mhm. Ja, wir haben zwei Familienanwältinnen, mit denen wir eng zusammenarbeiten und unsere Kundinnen bei Bedarf auch hinschicken, ja, damit sie eben dafür sorgen können, dass das Ganze geregelt ist. Denn wir sehen schon, dass ein Ehevertrag für beide Seiten ganz klar stellt, was in welchem Fall passiert. Und da ist man einfach völlig anders unterwegs mit diesem Wissen im Hintergrund, wenn tatsächlich was passiert. Also ich würde sagen, er sensibilisiert auch beide Seiten für das, was eventuell kommt oder für das, was ist, ja, um sich auch entsprechend zu verhalten, ja, und beugt eben auch diesen Enttäuschungen vor, die sich vielleicht aufbauen und die einfach von den Erwartungen her gar nicht gerechtfertigt sein können. Ja. Also das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Moment, einen Ehevertrag zu machen. Und was wir immer wieder feststellen, ist, er stabilisiert die Ehe eher, als dass er sie jetzt destabilisieren würde. Was ja viele Frauen immer sagen, oh, ich kann doch nicht in der größten Euphorie schon über Zahlen und über Abfindungen reden. Ne? Aber ich finde, wenn das mal gemacht ist, dann hat die Liebe allen Raum. Ja? Weil da muss man sich ums Finanzielle eigentlich nicht mehr kümmern. Ne? Ja. Und das ist doch eigentlich was ganz Schönes für die Liebe, für die Beziehung.
Das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Es stabilisiert die Ehe. Natürlich, weil man da mal so ein Gespräch geführt hat, weil man auf Augenhöhe sich bewegt und jeder weiß, was es kostet, wenn das Ding rum ist. Ja, und ich glaube, das ist gerade für Männer auch oft ein wichtiges Thema.
Ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Es kommen ja ganz viele Paare auch, also momentan virtuell. Wir machen ja alles nur über Videoberatung, aber ich habe halt auch mit vielen Paaren zu tun, wo der Mann schon immer auch drauf schaut, dass die Frau jetzt nicht so lange aussetzt. Ja? Also das gab es früher auch nicht. Das hat sich wirklich geändert in den letzten Jahren, weil die Männer das auch gar nicht mehr leisten können oder wollen, so eine Familie absichern. Ne? Was das früher in den 50ern, 60ern war es halt so. Ja? Da hat man auch ganz anders verdient, da waren die Ansprüche ganz anders, ja, die Möglichkeiten ganz anders. Aber jetzt den Männern das quasi alles alleine aufzubürden, ist schon auch eine ganz andere Sichtweise.
Ja. Finde ich schön, dass da doch Bewegung langsam reinkommt. Ne? War ja, glaube ich, auch der Sinn mit der Novellierung dieser Scheidungsgesetze, die ja viele Frauen damals vor gut 10 Jahren kalt erwischt hat. Mhm. Habt ihr das auch noch häufig, dass dann welche kommen mit Verträgen, die vielleicht einen Ehevertrag gemacht haben, aber eigentlich nicht klar war, was da drin steht?
Ja, das gibt es leider auch. Ja. Also überhaupt Unterhaltsrecht oder so rechtliche Fragen, da scheinen Frauen immer einen großen Punkt drum zu machen oder das einfach nur so drüber zu lesen. Ich hatte auch schon ein Gespräch mit einer Kundin, die hat das einfach unterschrieben, weil sie gedacht hat, der wird das schon richtig gemacht haben. Wo ich dann gesagt habe, ja, aber hatten Sie nicht einmal einen eigenen Rechtsbeistand, der Ihre Seite vertreten hat? Hm. Nee, das hat alles mein Mann gemacht. Ne? Und dann denke ich mir, das ist jetzt halt auch wieder so eine, so eine Blauäugigkeit. Ja? Ja. Also wenn man das schon macht, dann sollten beide anwaltlichen Rat einholen oder beide vor dem Anwalt sitzen, den keiner von beiden jetzt privat kennt und zum Golfen geht. Also das sollte schon ausgewogen sein.
Das höre ich auch öfter, auch in meinem Freundeskreis auch, wo auch Paare sind, die sehr vermögend sind, die jetzt im hohen Alter noch heiraten zum Beispiel und dann nehmen sie sich einen Anwalt und es ist dann irgendwie seiner, sage ich, not a good idea. Aber okay, manche Leute kann man auch nicht zu ihrem Glück zwingen. Lassen wir uns mal noch mal ein Stückchen weitergehen. Es gibt ja nun viele Frauen, die in Teilzeit arbeiten, wie wir wissen, die aus Kindererziehungsgründen oft, ja, sie sind auch noch oft alleinerziehend. Also das sind ja, finde ich, immer diese Frauen, die vom System total gebeutelt werden. Mhm. Was rätst du den Frauen? Jetzt kommen die um die 50er und dann wachen sie auf zu dem Thema. Was gibt es denn da noch zu retten?
Das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Also Alleinerziehende grundsätzlich, egal in welchem Alter, haben es in Deutschland wirklich nicht leicht. Ja? Haben keine guten Karten und viel Geld bleibt halt nicht übrig, ja, weil man kann nicht so viel arbeiten. Die Kinder brauchen Fürsorge und Zeit. Und für die ergänzende Altersvorsorge neben gesetzlichen Ansprüchen bleibt eigentlich kaum was übrig. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Das heißt, es muss was Flexibles sein, ja, was man, wenn man mal was hat, ansparen kann, weglegen kann. Und im Versicherungsbereich fällt mir eigentlich nach wie vor für Alleinerziehende nur die Riester-Rente ein, weil das halt doch auf das geringe Einkommen auch korrespondiert und doch eben pro Kind 7.500 Zulagen fließen. Ja. Mhm. Insgesamt, also bei 2 Kindern sind es 15.000 Euro, die der Staat in den Vertrag reinschießt, plus ihre Zulage, die noch dazukommt. Also man kommt dann mit gut 20.000 Zulagen aus und hat halt eine sehr geringe Eigenlast zu tragen. Das kann man durchrechnen. Und ansonsten kann es eigentlich nur ein flexibler Fondssparplan sein, weil man sich ja nicht festlegen kann auf eine bestimmte Summe in der Regel. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Ne? Bei allen anderen, die Teilzeit arbeiten, kann ich nur sagen, dass ja eine Vollzeitrente schon nicht üppig ausfällt. Und wenn es halt dann bei langer Teilzeit hinterher zur Rentenphase kommt, dann ist das halt prekär, ja? wenn sonst nichts möglich ist. Und es ist ja nicht nur die Teilzeitfreuden, die halt viel Freizeit bringen und vielleicht ein bisschen mehr Zeit für schöne Sachen. Hinterher muss man es halt bezahlen, ne? Weil wer wenig verdient, hat auch weniger, um privat was anzusparen. Frauen kriegen eh schon weniger gezahlt, das kommt nur oben drauf. Das zahlt ja alles auf diese, auf diese Schiene ein. Ja? Und dann läuft man halt geradewegs in so eine Rentenlücke zu und ist dann letztendlich doch vom Partner wieder abhängig. Ja, das will man ja eigentlich nicht.
Ja. Aber es gibt immerhin noch ein paar Stellschrauben, an denen man arbeiten kann. Wichtig ist, dass man sich da noch mal ein bisschen Gedanken macht, bevor man viel zu alt ist dann, und dann wird es halt sehr, sehr eng. Ne? Deshalb machen wir heute auch dieses Gespräch für all denen, die vielleicht auch jemanden kennen, den das trifft. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man das sensibilisiert dazu. Und dann hören wir jetzt gleich mit dem Negativen auf, wenn jemand plötzlich seinen Partner verliert. Ja, wolltest du noch was sagen? Sorry.
Vielleicht kann man, weil ich das tatsächlich jetzt im letzten Jahr, das hat aber mit Corona nichts zu tun, hoffe ich. Nee, ich glaube nicht. Tatsächlich mal einige Fälle hatte, wo der Partner gestorben ist. Und das ist für uns jetzt auch in der Häufigkeit noch nicht so vorgekommen und hat uns auch ein bisschen sensibilisiert für dieses Thema. Also es ist wirklich dann gut, wenn man sich erstmal sortiert. Erstmal hinsetzen, durchschnaufen bei all der Trauer, die ohnehin dann da ist und der Gefühlswallung, mit der man da fertig werden muss. Erstmal wirklich alle informieren, die es angeht, also alle Rententräger anschreiben, wenn es nicht schon auf Weisung vom Bestattungsinstitut gemacht wurde, ja, wenn man das loswerden kann. Aber es gibt halt für Witwen und Witwer Ansprüche aus den einzelnen Verträgen und die müssen halt geklärt werden, damit man wirklich weiß, was jetzt Sache ist. Ja. Idealerweise hat man halt im Vorfeld gegenseitig als Eheleute eine Risikolebensversicherung abgeschlossen, sodass, wenn das passiert, der hinterbliebene Partner nicht vor dem Nichts steht, sondern erst einmal so 2-3 Jahre hat, um durchzuschnaufen und sich neu zu sortieren, die Kinder gescheit unterzubringen oder das alles einfach neu aufzustellen. Ja. Also diese relativ geringe Leistung, die man für eine Risiko-EV aufbringen muss, für was weiß ich, 150, 200.000, ist es wirklich aufs Jahr gesehen verschwindend gering, aber es ist so viel wert im Fall des Falles. Auch wenn das selten vorkommt, bei uns war es jetzt eben eine unnatürliche Häufung, also dieses Geld ist es wirklich mehr als wert. Ja. Und bei Immobilienbesitz haben wir auch gelernt, ist es wichtig, beide müssen im Grundbuch stehen, dass einem nicht die Erbschaftssteuer gleich mit voller Härte trifft, ja, weil hierzulande sind die Immobilien einfach irre teuer und das kann man auch mit dem Ehegattenfreibetrag dann nicht schlucken, wenn noch was anderes da ist. Also das wollte ich nur noch mal kurz sagen.
Ja.
Es kommt hoffentlich selten oder nie vor in der Beziehung, wenn es noch in der Erwerbsphase ist, aber wenn, dann muss man idealerweise vorbereitet sein.
Ja, aber das ist doch schon ein wichtiger Hinweis, ne, bevor, wenn es zum Todesfall kommt, dass man da im Vorfeld drüber nachdenkt, weil im Nachgang stehst du dann einfach da, ne? Ich glaube, da gelten aber die gleichen Tipps.
So hoch sind die Witwenrenten ja nun auch nicht. Ne? Also das ist ja auch so ein Trugschluss. Ne? Und man muss ja auch mindestens ein Jahr verheiratet sein, damit nicht jeder Mummelkreis noch mit irgendeiner 20-Jährigen kurz eine Ehe und ne, hab dich abgesichert, Mäuschen. Ne? Das geht halt einfach nicht. Also man muss länger verheiratet sein, in einem gewissen Alter. Kinder müssen in einem gewissen Status sein, dass man die kleine oder große Witwenrente bekommt. Und es ist aber insgesamt nicht viel, also 55% ne, von der Rente des Ehepartners zum Zeitpunkt des Todes ist jetzt überschaubar. Da muss man sich jetzt auch keine Illusionen machen. Ne.
Ja, aber ich glaube, viele wissen das nicht. Und ich muss dir gestehen, ich wusste das auch nicht, bis ich es bei Her Money gelesen habe.
Ach, okay, na schauen wir an.
Ja gut, weil das hat... Da
guter Newsletter.
Genau, ich empfehle Her Money. Nein, das ist kein Scherz, weil wir haben ja alle möglichen Themen. Wir schreiben ja nicht nur ETFs und sagen Live Happily Ever After, ja, weil das ist so, was manche Blogger irgendwie suggerieren, sondern wir haben dieses Thema aufgenommen. Da siehst du erstmal, wie kompliziert das ist. Und mir war das einfach nicht klar, dass die im Rahmen dieser Scheidungsgesetze, dieser Novelle dann auch das angegangen sind. Und da habe ich auch gelernt, dass es diese große Witwenrente, kleine Witwenrente, was es da so alles gibt. Also das ist sehr interessant. Also alle, die glauben, jetzt heirate ich nochmal den 80 plus und gut, dann think again. Ja, also das ist nicht
mehr genau.
So. Aber lass uns doch einfach mal auch über die Frauen sprechen, die finanziell sehr gut aufgestellt sind, weil darüber gibt es ja auch sehr viele. Und da muss ich gestehen, kommen für uns die häufigsten Anfragen rein. Dass Frauen natürlich auch mit 50, 60, 70, also wie gesagt, wir haben auch ein paar 70-Jährige, die uns anschreiben und die mich irgendwo im Fernsehen gesehen haben und dann so auf uns gekommen sind, die aber auch sich im Internet informieren, was ich toll finde, ja. So, und jetzt hast du die Gefahr, dann haben die was von Fonds gehört und noch schlimmer, in Anführungszeichen, von ETFs, sie haben was von Bitcoin gehört und dann rufen die bei uns an und sagen, wie mache ich das jetzt wirklich? Ne? Und tja, Wie mache ich das jetzt? Also ich finde, da bin ich immer ein bisschen erschrocken, wenn mich solche E-Mails erreichen, wenn jemand 60 plus noch nie mal einen Fonds gespart hat, aber schon Bitcoin kaufen will. Da erschrecke ich dann. Also wir sagen dann, don't do it. Aber was sagst du jetzt für Frau jemand, der jetzt einfach sagt, hey, ich bin 50, ich habe jetzt, keine Ahnung, 50.000, 100.000 mehr. Ich habe geerbt, Haus verkauft. Da gibt's ja richtig große Vermögen auch, die dann plötzlich auf einem zurollen. Und das ist wirklich eine Rolle, eine Welle. Ja. Was empfehlt ihr diesen Frauen?
Also ist klar, wenn die Rentenversorgung schon mal passend gemacht ist und eingetütet ist, dann kann man sich voll auf die Geldanlage konzentrieren. Das ist ein Riesenvorteil. Ja. Und auch den Vermögensaufbau, der dahinter steht. Ja, und man kann halt mit Teilen auch ein bisschen mehr Risiko eingehen. Und da kommen wir jetzt tatsächlich zu solchen Fragen, weil wenn man jetzt von jetzt auf gleich über eine große Summe verfügt, hat man jetzt wenig Erfahrung im Vorfeld oder vielleicht mal zwei, drei Fonds bespart und das war's dann an Erfahrung, ja. Und dann liest man aber jetzt überall in jeder Zeitung, in jeder Schlagzeile ETFs von 7 bis 70 alles, ne, und Bitcoins und hast du nicht und ne. Aber man muss das einfach relativieren und ins rechte Bild setzen. Also es ist bei uns immer so, dass wir dann einfach fragen, was möchten Sie denn? Also worauf kommt es Ihnen denn an? Jetzt mal ganz bar jeden Produkt im Hinterkopf, was hätten Sie denn gern mit Ihrem Geld erreicht? Und dann kommen halt so Sachen wie, ja, so große Schwankungen möchte ich jetzt nicht. Idealerweise möchte ich auf einen Teil früher zugreifen können, wenn es denn sein müsste. Der Rest kann vielleicht ein bisschen länger liegen bleiben. Ich möchte jetzt nichts unterstützen, wo ich nicht mit einverstanden bin. Also Waffen möchte ich nicht kaufen mit meinem Geld. Solche Antworten kommen dann und nicht, ich will auf dem letzten Ritzel mitfahren. Ja, ich will unbedingt jetzt Bitcoins kaufen und Tesla-Aktien und sowas. Also da geht es dann plötzlich gar nicht mehr so um die Monsterrendite im Vordergrund, sondern einfach um ein gemütliches Investment, das natürlich auch lukrativ sein soll, aber jetzt nicht dieses Schlagzeilenpotenzial hat. Mhm. Ja. Und wenn man dann erklärt, dass bei Bitcoins halt auch die rechtliche Lage noch nicht ganz geklärt ist, dass damit auch Sachen finanziert werden, die jetzt höchst dubios sind, dass es das Spekulativste ist, was wir momentan wahrscheinlich zu bieten haben, vielleicht noch Spucks, aber ansonsten ist, glaube ich, nichts mehr so spekulativ wie Bitcoins oder eben Kryptowährungen im Allgemeinen. Man steckt einfach nicht drin, man schaut nicht rein und muss sich da diesem Strom ausliefern, wenn man investiert ist und ja, abwarten, hoffen, dass es gut geht. Und das ist für ganz viele nicht so ihr Ding, also das Spekulative. Bei ETFs kann man natürlich einen Teil mal dafür vorsehen, wenn die Kundin bereit ist, solche Schwankungen zu nehmen. Im letzten Jahr hatten wir ja ein gutes Beispiel, da hat man ganz gut gesehen, wie die Märkte mal schnell runterrauschen können. Ja, der DAX ist dann mal bis in der Spitze bis 40 minus runtergeknattert und das muss man halt aushalten.
Prozent, einfach, muss man dazu sagen. Nicht Punkte. Prozent, nicht Punkte.
Ja, genau. Genau, Prozent. Ach du je, genau. Ne? Und das kann man mit einem kleinen Teil, den man vielleicht für sowas vorsieht, so Plakette Spielgeld, kann man das schon machen. Wenn die Kundin versiert ist und vielleicht sogar Einzelaktien schon hält, ist es ja nichts Neues. Aber für das Gros der Kundinnen bei uns ist es einfach nicht geeignet, weil sie diese Schwankungen nicht haben wollen. Ja. Mhm. Außerdem sind einfach ganz viele der Meinung, dass die Größe nicht immer entscheidend ist, wenn man es dann eben erklärt, was ist ein ETF. Ne? Also hauptsächlich die größten marktkapitalisierten Unternehmen sind da drin. Aber dass es sich in den Kleinen ja oft versteckt, das Potenzial, was an den Börsen gemacht werden kann. Und halt auch in der Gewichtung, die man dann vornimmt. Also da ist man dann relativ schnell wieder bei gemanagten Fonds, die mit einem bestimmten Fokus daherkommen und die man halt in einer schlauen Kombination in einem Depot zusammenbaut. Ja. Mhm.
Wenn du von gemanagten Fonds sprichst, meinst du Mischfonds oder vermögensverwaltende Mandate oder?
Ganz genau. Also bei uns im Haus ist es jetzt so, dass wir eine standardisierte Vermögensverwaltung anbieten, zum Beispiel, ja, wo wir immer wieder hören, eigentlich will ich nichts damit zu tun haben. Ich will mich nicht kümmern. Ja, ich hätte gern, dass jemand drauf schaut. Und das sind für uns halt so Anforderungen und klare Zuweisungen, die eine standardisierte Vermögensverwaltung bieten kann. Ja, da können wir verschiedene Risikoklassen anbieten, in dem die Kundin genau weiß, mit wie viel Verlustpotenzial das Ganze behaftet ist. Sie ist also, ne, und sieht ja auch aus der Historie, wie das jetzt zum Beispiel im letzten Jahr oder 2018 war ja wegen Trump ja auch so ein komisches Jahr, an sich gar nicht schlecht, aber am Ende dann doch wieder schwankungsreich. Also, ne, dann kann man sehen, wie hat sich's verhalten, was wird gemacht, wie wird das gemanagt. Und wir können eben das Ganze à jour halten, ohne dass wir die Kundin einbinden müssen, wenn wir einen Fonds tauschen wollen. Ja. Und es ist eine große Erleichterung für uns und auch für die Kundin. Ne? Oft, ja. Ne? Früher hat man halt bei Einzelfonddepots die Leute angeschrieben, das und das ist passiert. Wir sehen Handlungsbedarf, weil bei diesem Fonds, bitte melden Sie sich bei uns. Und dann haben das halt 80% gemacht, aber 20 waren gerade im Urlaub oder hatten gerade irgendwas anderes zu tun. Ist ja, ne, kommt vor. Kenne ich ja von mir selber.
Ja, life
happens. Weil man reagiert nicht sofort. Und dann war das halt immer ein bisschen schwierig, so ein Depot auf Stand zu halten, insbesondere wenn es große Summen sind und viele Fonds integriert sind. Ja. Dann ändert sich ja auch was bei Fonds. Also es wechselt der Fondsmanager oder die Zinslandschaft ändert sich und viele Fonds kommen nicht mehr mit. Oder bei offenen Immobilienfonds, ja, kriegen wir oft auf den Tisch, ne, wann kann man da zugreifen, ist noch eine Sperrfrist drauf. Viele wollen das gar nicht oder wissen es gar nicht, dass sie das gekauft haben oder teilweise auch geerbt haben. Ja, also die Eltern hatten sowas halt immer noch im Depot. Und, ne, also da deutschen wir halt dann aus und schauen, dass das Ganze in pflegeleichten Bahnen läuft. Okay. Und wenn dann jemand doch noch irgendwas mit Einzelaktien machen will oder mit ETFs, dann kann er das gern privat oder wie auch immer mit Zuruf machen, aber dann eben nicht über uns.
Ja. Okay, das heißt, eure Empfehlung ist, oder deine Erfahrung und Empfehlung, das muss man ja dazu sagen, ist, dass die Frauen zu dir kommen, ihr guckt euch an, wie sie aufgestellt sind generell und jetzt mal vorausgesetzt, dass diese Rententhematik geklärt ist, keine Schulden und so weiter, sondern guckt euch an, wie lege das Vermögen dann einfach an. Und dann ist eure Lösung in der Regel vermögensverwaltende oder gemanagte Portfolios, die dann nach verschiedenen Risikokategorien sind und wo ihr dann regelmäßig drüber guckt und dann die neu ausrichtet bei Bedarf. Ja, das kann man dann, glaube ich, so zusammenfassen, weil sich die meisten eben nicht kümmern wollen. Genau. So, und wenn die sagen wollen, ich will das selber machen, gut, da sind sie bei dir, glaube ich, eh falsch, weil ihr beratet eben, dann sollen sie es halt, kann man das selbstverständlich tun. Ja. Oder viele machen beides. Das ist eben auch meine persönliche Erfahrung. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann zu dir kommen und sagen, hey, pass auf, hier lege ich bei dir so und so viel Prozent an, kümmert ihr euch? Und dann kann man seine persönlichen Präferenzen mit einem Online-Broker vielleicht noch nachgehen.
Ganz genau. So wird es eigentlich gemacht. Oder? Das Core-Investment läuft quasi in geregelten Bahnen, die beaufsichtigt werden. Und dann hat man halt nebenbei noch so eine Sportspur, ne, so eine Speed-Race. Und dann,
eine Sportspur.
kann man sich da noch austoben. Ne?
Ja,
genau. Aber da haben wir dann eher jetzt nichts mehr zu tun.
Ja. Vielleicht nochmal für die Frauen, die 50 sind, das ist ja, wir haben ja, wie wir wissen, statistisch gesehen leben wir länger als die Männer. Jetzt gehen wir mal von aus, bis 50 kannst du im besten Falle 30 Jahre plus noch leben. Da bietet sich ja durchaus auch an, dass man dann noch offensiver investiert, auch mit mehr Aktien. Das wäre jetzt meine Vorstellung. Ist das auch, was ihr so empfiehlt?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wichtig ist tatsächlich für uns einfach eine breite Streuung. Das kann auch gern nur im Aktiensegment sein, aber auf jeden Fall in der Gesamtmischung ist das oberste Gebot. Also eine überlegte, breit gestreute Investition in Geldanlagen mit unterschiedlicher Ausrichtung, unterschiedlicher Strategie und unterschiedlichem Risiko. Das ist das, was wir unter Streuung verstehen. Und das muss man halt dann einfach mit Sinn und Verstand und mit dem Input der Kundin, ne, zusammenbauen oder halt in der Kombination generieren. Ja, aber ich finde jetzt schon, weil du das Alter nochmal ansprichst, es spricht überhaupt nichts dagegen, um diese alte Mehr mal auszuräumen, dass man bis ins hohe Alter Voranteile hält. Mhm. Ja. Also wie soll es denn auch anders gehen? Wir haben keine Zinsen mehr. Die Banken erheben Negativ-Verwahrentgelte und Negativzinsen. Ja. Man muss was machen mit dem Geld, das einfach rumliegt. Man kann es eben nicht mehr rumliegen lassen, so wie früher. Es gibt nichts mehr. Ne?
Genau.
Das heißt, allein aus dem Grund muss man in irgendeiner Form investiert bleiben und investiert sein. Aber ich fand auch immer schon, dass es keinen Grund gibt, jetzt plötzlich sich zu deinvestieren oder nur noch 20% in Aktien zu halten. Ich habe was gegen so pauschale Schranken, die irgendwie jemand zieht und man hält sich dann daran. Man muss sich immer selber befragen, was kann ich mir zutrauen? Von Vermögensseite her und auch von der mentalen Seite her. Und dann steht da nichts entgegen. Und ich meine, eine Betreuung ist ja nicht ex und hop, die geht ja idealerweise jahrelang oder parallel zu dem, was man so vorhat. Und kann man auch jederzeit fragen. Ne? Also jeder, der eine Finanzberatung hat oder an seiner Seite eine Betreuung hat, weiß das ja. Kann man dann auch in Krisenzeiten mal ansprechen, wenn man nicht ohnehin Nachricht bekommt bei einer Krise, das ist jetzt so und so einzuschätzen, bleiben Sie investiert oder zahlen Sie sogar nach. Also so einen Input hat man dann halt mit einer Betreuung. Und damit kann man das, doch, wir haben 80-Jährige, die noch Wachstumsstrategien kaufen. Ja, also das ist individuell, aber es spricht wirklich nichts dagegen. Weil ja. Oft kommt man halt mit diesem Satz noch konfrontiert, dass man Lebensalter minus, ne, und dann geht's los. Also ja, und das steht doch da und da muss ich das nicht. Und nein, müssen Sie nicht. Ne?
Ja, man muss also ja eh gar nichts. Ja.
Das muss man miteinander erarbeiten, was die ideale Aktienquote ist und dann geht's los.
Ne? Ja, und ich denke auch, wenn man sich da mal mit befasst mit der Thematik und vielleicht auch mal so ein Jahr wie letztes Jahr mitgemacht hat, das schärft natürlich auch den Blick. Man wird dann auch ein bisschen entspannter, will ich jetzt mal sagen. Nicht, dass man sich jetzt freut, aber man versteht die Emotionen, die einhergehen mit so einem Investment. Und ich glaube, das ist ja auch eine Sache. Ne? Vielleicht am Anfang traut man sich auch nicht so sehr. Aber ich glaube, das ist dann auch gut, wenn man so jemand wie du hat, die einem so ein bisschen die Hand hält, ist auch vielleicht ein bisschen einsortiert, die Lage. Es gibt ja auch viele Aktieninvestments, die auf Dividendentitel ausgerichtet sind. Ne? Ja, da kann man ja auch eine Vermögensstrategie machen.
Und man kann vor allen Dingen reinwachsen. Also wenn man jetzt einen großen Betrag geerbt hat, man muss ja nicht gleich alles anlegen, um Gottes Willen. Ja? Also man kann ja auch erstmal nur ein Drittel und in einem halben Jahr mal gucken, wie bin ich denn damit klargekommen? Ja? Genau. Hätte ich gern ein bisschen mehr davon? Oder welche Säule baut man jetzt ein bisschen aus? Ne? Die kurz-, mittel- oder langfristige oder wie auch immer man es aufgeteilt hat. Also man muss sich, es gibt kein Muss, ne? Es ist eben individuell und man muss das Tempo gehen als Beraterin, das die Kundin auch vorgibt. Ne?
Genau. Vielleicht nochmal abschließend was zu den 70-Jährigen, wenn die auf uns zukommen. Also du hast eben schon gesagt, 80-Jährige macht das auch. Also muss man da nicht auch fragen, wollen sie das für sich selber machen oder vielleicht auch für Enkel? Vielleicht kommt es da auch nur auf den Bedarf drauf an, oder?
Ganz genau. Also es ist tatsächlich so, wenn 70 oder schon ältere Frauen oder Paare zu uns kommen, die einfach Geld erben oder aus dem Firmenverkauf oder aus dem Praxisverkauf, aus dem Hausverkauf, wenn sie sich wo nicht verkleinern, einfach viel Geld haben und wissen, das können wir selber nie ausgeben. Ja? Also wir werden es nicht brauchen. Ja? Dann kann man tatsächlich einen Teil ja schon für die Erben vorsehen und damit schon ein bisschen höheres Risiko nehmen, wenn man weiß, die Depots werden ohnehin dann vererbt und weitergehalten. Natürlich, und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses individuelle Betrachten jeder Situation, jede Geldanlage ist dann doch irgendwie anders von der Voraussetzung her. Und klar, ne?
Ja, ich sehe schon, es ist mit diesem einen Gespräch auch wieder nicht getan. Das, was du machst, ist ja sehr, sehr vielfältig und ihr seid auch immer auf dem neuesten Stand der Regularien. Das ist ja für euch auch immer ein Riesenaufwand. Es wird ja gerne unterschätzt, das, was so für euch an Fachwissen reingeht und so weiter. Ne?
Vielleicht kann ich noch eines ergänzen, weil das habe ich gerade bei älteren Kundinnen immer so eine Frage. Kann man denn überhaupt noch anlegen an den Märkten? Weil wo soll das Wachstum denn herkommen? Es ist doch alles schon so weit gewachsen. Und das ist so virtuell, dieses Wachstum, was sie immer quasi voraussetzen. Und ich erkläre dann halt immer einfach, vielleicht ist es ja für die Hörerinnen, die jetzt dabei sind, auch interessant, dass es halt Wirtschaftszweige gibt, die nicht mehr so gut laufen und solche, die sich halt neu formieren, weil die Welt sich halt einfach rasant ändert und das Wachstum quasi nicht in den Firmen steckt, die sie schon 50 Jahre kennt, sondern dass es halt neue Firmen gibt, ne, die dynamische Trends befüttern, wie eben Digitalisierung und den Klimawandel, Umweltverschmutzung, Ressourcenknappheit. Daraus ergeben sich wirklich viele Möglichkeiten für neue Branchen, die entstehen und neues Wachstum generieren. Also das ist eher in der Breite und nicht in diesen alteingesessenen Firmen, die sich auch verändern, klar. Aber ne, ja. Wachstum ist halt diffus und Wirtschaft ist was Dynamisches. Und als solches soll man es auch begreifen und auch die Chancen wahrnehmen und nicht nur auf die Risiken gucken.
Absolut. Die Welt dreht sich immer weiter. Und das ist doch eine wichtige Erkenntnis auch für uns und auch für uns in der Geldanlage. Es gibt immer wieder neue Chancen, die sich auftun. Da muss man einfach ein bisschen am Ball bleiben. Aber dafür gibt es uns, dafür gibt es dich. Ich danke dir, Renate, für deine Zeit heute. Und ich weiß, dass bestimmt in ein paar Minuten schon die nächste Kundin wieder auf dich wartet. Und von daher freue ich mich, dass wir heute hier so zusammengekommen sind. Wir hoffen, dass das für euch, die uns zuhört, wichtige Input war. Wenn ihr natürlich noch mehr dazu wissen wollt, Renate hat gemeinsam mit Helmer neues Buch geschrieben, das heißt Frau und Geld, wie Frauen finanziell unabhängig werden. Wir werden das auch entsprechend verlinken. Vielleicht wollt ihr das mal nachlesen, neben das, was es natürlich selbstverständlich bei uns gibt. Also, in diesem Sinne, ihr wisst, hermoney.de, wir haben einen tollen Newsletter, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Pinterest. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.